Ja, ich begrüße alle ganz herzlich. Hallo. Es gibt heute nicht so sehr viele Leute hier. Und ich sehe, da gibt es so ein Grüppchen neben Heizkörper. Das sind die Leute, die es ein bisschen wärmer brauchen. Ich hoffe, dass das Wort euch so warm heute macht, dass ihr den Heizkörper nicht braucht. Ja, ich möchte euch zunächst einmal Grüße übergeben von unserem Bruder Peter und Bruder Markus aus Indien. Ich hatte heute mit Peter noch gar nicht, aber mit Markus telefoniert. Das heißt, er hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll euch doch ganz herzlich grüßen. Das tue ich auch hier mit. Seid herzlich gegrüßt aus dem warmen Indien. Also wenn es hier zu kalt ist, denke doch an Indien. Ja, wir sind immer noch in Römer, und das bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen, in Römer. sage ich gleich. Ja, und wir haben schon im Gebet vorhin diesen wunderbaren Satz gehört, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und darum geht es auch hier in Römer, besonders in Kapitel 4. Dass wir uns des Herrn rühmen sollen. Darum geht es in der ganzen Bibel eigentlich, dass wir uns des Herrn rühmen sollen. Dass wir stolz nicht auf uns, nicht auf unsere Errungenschaften, nicht auf unser Tun, sondern auf Gott, auf Jesus sein sollen. Er soll unser größtes Stück sein. An ihm sollen wir uns am meisten erfreuen. Er möchte, dass wir uns in ihm rühmen. Weil er ist auch derjenige, dessen Werke rühmenswert sind. Unsere sind es, naja, ab und zu ein bisschen. Aber doch, so viel ist da noch vorhanden, worüber wir nicht so stolz sein können. Und deswegen sagt der Herr uns, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das sagt er uns durch Paulus. Ja, und wir sind jetzt in Römer, aber bevor wir das lesen, beten wir noch. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du zu uns redest. Und wir bitten dich, dass du es wirklich heute tust. Dass es nicht menschliches Reden ist, dass es nicht menschliche Worte sind, die uns irgendwo hier hochziehen oder auch vielleicht niederreißen, sondern dass es dein Wort ist, dass du deine Gedanken uns weitergeben kannst. Herr, wir bitten dich, dass du doch ganz groß in unserer Mitte bist, dass du ganz groß durch dein Wort hervorkommst. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen und danke, dass du das reichlich schenken möchtest. Und so bitten wir dich, dass du uns beim Reden, mir beim Reden und allen anderen beim Zuhören hilfst und unsere Ohren dafür öffnest. Wir bitten, dass du verherrlicht wirst. Amen. Ja, wir haben ja ein ganz großes Thema hier. Immer noch das Thema, dass Paulus unbedingt den Leuten in Rom ganz stark aufs Herz legen wollte. Und er braucht dafür, naja, das ganze Kapitel 4, aber auch schon vorher, spielt sich alles in diesem Rahmen ab. Er will uns dieses Thema der Rechtfertigung ganz nahelegen. Und darüber haben wir schon das letzte Mal gesprochen. Unsere Schuld vor Gott ist eine rechtliche Angelegenheit. Wir haben uns gegen ihn schuldig gemacht. Und es ist so wie vor einem Gericht, wir sind schuldig. Unsere Taten waren einfach nicht gut genug. Die waren ja nicht nur nicht gut genug, die waren falsch. Wir haben uns an Gott schuldig gemacht. Und das ist eine rechtliche Angelegenheit. Und ja, ein unerlöster Mensch, wenn er jetzt vor Gottes Gericht treten sollte, dann wird Gott ihn schuldig sprechen. Er muss ihn schuldig sprechen, weil er schuldig geworden ist an ihm. Und dieser Schuldspruch ist eine juristische, eine gerichtliche Sache. Eine Sache, die vor dem Gericht klar gemacht wird. Wir werden als schuldig verurteilt. Aufgrund der Tatsachen, die wir verbracht haben. Wir haben uns schuldig gemacht vor Gott. Und Paulus macht das in drei Kapiteln deutlich. Leute, ihr habt euch schuldig gemacht vor Gott. Und wenn ihr vielleicht denkt, naja, ich bin ja nicht so schlimm, wenn ich das dir sage und Paulus macht durch sein Argument ist wirklich klar, Leute, ihr könnt euch nicht rausreden. Ihr habt keine Möglichkeit, keinen Schleichweg, den ihr jetzt fahren könnt. Ihr habt euch vor Gott schuldig gemacht. Akzeptiert das doch einfach. Nehmt es einfach an. Ihr habt euch vor Gott schuldig gemacht. Und das ist eine Sache, die vor dem Gericht, wenn es vor dem Gericht verhandelt werden sollte, ganz klar zu diesem Urteil kommen würde. Du bist schuldig. Und er spricht jetzt weiter über die Rechtfertigung. Und auch die Rechtfertigung ist ein juristischer Akt. Auch das ist eine Sache, die vor dem Gericht geschieht. Gott spricht uns gerecht. Er tut es nicht einfach so, aber erstmal diese Tatsache, er spricht uns gerecht. Und darüber sollten wir dankbar sein, dass juristisch es vor Gott möglich ist, dass wir, wie Paulus es deutlich gemacht hat, uns vor Gott schuldig gemacht haben, dass wir gerecht gesprochen werden können. Dass es gerichtlich und juristisch möglich ist, dass so ein Akt gesprochen werden kann. Wir haben Gottes Schuldurteil sehr wohl verdient. Aber aufgrund des vollbrachten Werkes, Erlösungswerkes Jesu Christi, kann Gott uns für gerecht erklären und unsere Schuld für erlöschen darstellen. Er kann das machen. Und ich habe das letzte Mal schon versucht zu erklären, dass es nicht eine Sache ist, die einfach nur so gesprochen ist. Die Sache ist einfach, Gott ist vollkommen gerecht. Er ist wirklich ganz und gar gerecht. Es gibt keine Ungerechtigkeit in ihm. Kein Stück seines Wesens ist ungerecht. Und damit Gerechtigkeit gesprochen werden kann, kann er das nicht einfach nur so in Worten proklamieren, weil das würde seinem Wesen entgegensprechen. Es braucht einen Weg, damit wir gerecht gesprochen werden können. Ich habe mal so von einem, von Genghis Khan gehört, schon lange her, gut, der hat auch schon so lange her vor uns gelebt, und von ihm hieß es, dass er ein sehr gerechter Führer war. Er war ja ein Anführer und hat praktisch so einige Kriege dort irgendwo im asiatischen Raum bestritten. Und von ihm hieß es halt, er war ein sehr gerechter Mensch. Und die sind ja halt dann durch verschiedene Gegenden gezogen, haben dort eingenommen. Sein Heer war mächtig und es war so eine Verbundenheit da. Und es heißt, dass auf einmal bei Leuten Sachen fehlten. Und es war klar, es ist ein Dieb in unserer Mitte. Und das war eine Sache, die jetzt irgendwie eine Zerrissenheit in die ganze Gemeinschaft bringen könnte. Und das war nicht nur einmal geschehen, es ist mehrfach geschehen. Und die sind ja am Tage meistens ausgeritten. Aber dann fehlten auf einmal Sachen bei ihnen. Und die waren sehr zerrüttet. Was ist da los? Wer ist hier ein Dieb? Und dann hat halt der Anführer Genghis Khan gesagt, wenn der Dieb gefasst wird, dann kriegt er 40 Peitschenhiebe. Das war jetzt das Urteil, das er gesprochen hatte. Und das nächste Mal, auf einmal war wieder was bei jemandem verschwunden. Und man versucht dann herauszufinden, wer ist der Dieb? Hat praktisch Wachen aufgestellt und so weiter. Und eines Tages hieß es, der Dieb ist gefasst. Natürlich freuten sich alle. Wunderbar. Der Dieb ist gefasst worden. Die Person, die diese Unruhe in das Heer hineinbrachte, ist gefasst worden. Und dann, diese Botschaft wurde dann auch natürlich Genghis Khan überbracht. Und dann stellte sich heraus, der Dieb war die Mutter von ihm. Sie hat die Sachen bei den Leuten entwendet. Und jeder dachte jetzt, was macht jetzt Genghis Khan? Seine Mutter. 40 Peitschenhiebe von den brutalen Leuten dort. Viele haben das nicht überlebt. Und jetzt diese Frau, die Mutter von Genghis Khan, schon älter, das wird sie ja nie überleben. Kann er das machen? Das war so die Fragen, die sich die Leute gestellt haben. Aber die andere Frage, die da mitgeklungen ist, ja, wenn er es jetzt nicht machen sollte, was ist mit seiner Gerechtigkeit? Er hat sein Wort gesprochen, er hat gesagt, wenn der Dieb gefasst wird, gibt es diese 40 Peitschenhiebe. Was macht er jetzt? Und Genghis Khan sagte, morgen wird das Urteil verstreckt werden. Und dann kam halt dieser Morgen und dann wurde diese Mutter von ihm vorgebracht. Die ganzen Leute standen da umher und waren gespannt, was passieren wird. Und dann kommt der Genghis Khan vor, nach vorne, in die Mitte da hinein und er sagt, das Urteil wird jetzt erfüllt werden. Und dann sagt er der Mutter, bleib du hier. Und er selber geht dahin, lässt sich fesseln und sagt ganz eindeutig, Leute, genauso wie jeder andere das Urteil empfangen würde, so will ich jetzt gerichtet werden. Und er hat dann die Schuld praktisch auf sich genommen und ist dann mit vielen Schmerzen am Schluss wieder von dort befreit worden, von diesem, wo er festgebunden war. Und hat sich letztlich als gerechter Führer erwiesen. Und die Einheit war wieder da im Herr. Und die Leute waren wieder fröhlich zusammen und konnten zusammen dann in den Krieg ziehen. Und so ähnlich ist es auch hier gewesen. Gott sagt, ich bin gerecht. Aber Gott liebt uns und er sagt, ich will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und er stellt sich da mitten hinein, durch Jesus Christus. Und Jesus nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir Menschen befreit werden. Und so ist das Thema der Rechtfertigung hier ein Thema, das nicht ohne Jesus geht. Auch wenn Paulus eigentlich in Kapitel 4 Jesus nicht unbedingt so in den Vordergrund bringt, so ist aber das Thema der Rechtfertigung ohne Jesus nicht denkbar. Es geht nicht ohne Jesus. Und wir haben das auch schon gelesen in den Versen, die ich das letzte Mal zitiert hatte, auch was ich jetzt am Anfang nur den letzten Teil gelesen habe, auch da ist es in 1. Korinther 1,30. Auch da heißt es schon, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Durch ihn aber, durch Jesus Christus, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht worden. Oder wenn wir 2. Korinther 5, 21 nochmal lesen, auch das habe ich das letzte Mal gelesen, hier spricht der Paulus, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Aber dann in Vers 21 sagt er, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden und unsere Schuld ist dann am Kreuz an ihm gerichtet worden. Und er ist heute unsere Gerechtigkeit. Er wurde für uns zur Sünde und wir sind heute gerecht durch ihn. Und das waren dann auch die Worte, warum damals in der Reformation es hieß, sola fide, alleine durch Glauben, sola gratia, alleine durch Gnade, solo Christo, alleine durch Christus. Das waren die Worte, die damals Martin Luther bewegt haben. Wir haben nur Rechtfertigung durch Glauben, weil es Gnade ist und durch Jesus Christus. Und dann hieß es noch sola scriptura, alleine aus der Schrift erfahren wir das. Das war damals so wichtig für Martin Luther gewesen. Und ich denke, es ist für alle Zeiten wichtig, das nochmal zu verdeutlichen. Rechtfertigung ist wichtig. Wir brauchen Rechtfertigung. Und Rechtfertigung geschieht vor dem Thron Gottes. Und wir sind gerechtfertigt worden durch Jesus Christus. Und das ist das Wunderbare, dass wir Erlösung haben, dass Gott unsere Schuld wegnimmt. Und das versucht Paulus durch Abraham deutlich zu machen. Und er versucht es auch durch David deutlich zu machen. Beides Menschen, die für die Juden auf jeden Fall bekannt waren. Auf Abraham, ich meine auch heute, beziehen sich alle drei Weltreligionen auf Abraham eigentlich zurück. Die sagen, Abraham ist unser Vater. Das sagen Christen, das sagen Juden, das sagen Moslems. Ich will jetzt nicht das so als große Überschrift stellen, aber Abraham war ein Name, der bekannt war. Vielleicht unter den Heiden nicht so sehr wie unter den Juden. Natürlich, weil die Juden auch das Wort Gottes, das Alte Testament kannten, und da war Abraham eine ganz wichtige Persönlichkeit. Aber Abraham war auch ein Beispiel, das mehr war. Und das versucht Paulus hier in Römer 4 auch deutlich zu machen, dass Abraham nicht nur etwas für die Juden zu sagen hat, sondern auch für die Heiden. Dass das Beispiel von Abraham auch auf die Heiden genauso gut zu beziehen ist. Und dass nicht nur eine Volksgruppe sagen kann, ja, Abraham ist unser Vater und nur das zählt, oder nur wir zählen, weil wir von ihm herstammen. Paulus versucht das solche zu machen. Nein, es ist nicht ganz so. Und dann bringt er uns natürlich auch nochmal David ins Spiel und spricht aber über die Rechtfertigung, die David erlebt hat. Also die Rechtfertigung, die Abraham erlebt hat, das ist ja das, was Paulus in Vers 3 sagt. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also ganz eindeutig war dieser Akt des Glaubens für Abraham die Gerechtigkeit. Also das, was Paulus und was dann die Reformatoren so als ganz wichtig sahen, der Glaube ist wichtig für unsere Rechtfertigung. Und David wird dann auch hineingebracht in dieses ganze Argument, weil das, was David gemacht hat, das ist das Interessante hier, das, was David gemacht hat, durch kein Gesetz gedeckt war. Es gab keine Vergebung für Mord. Wir lesen über verschiedene Sachen, für die man Opfer bringen konnte, aber es gab kein Opfer, das man für einen Mord bringen konnte. Das einzige Opfer für einen Mord war, dass die Person, die getötet hat, auch getötet wird. Nun, David war ein Mörder. Und das wusste auch David. Und davon sprach David. Und David spricht hier von einer Gnade, die nicht durch das Gesetz kommt. Von einer Rechtfertigung, die nicht durch das Gesetz gesprochen werden konnte im Alten Testament. Und wir lesen das in Vers 7 des 4. Kapitels und Vers 8. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und David denkt da ganz eindeutig an seine Verfehlungen, die er gemacht hat. Und er denkt daran, dass Gott ihm gnädig gewesen ist in dem, was er getan hat. Eigentlich als Ehebrecher und als Mörder hätte er eine ganz andere Strafe verdient. Gott schenkt ihm Gnade. Seine Sünden sind zugedeckt, sind vergeben. Das hat er erlebt. Und ich weiß es nicht, wie dieser Prozess gegangen ist, aber es kann sein, ja, er hat sich ja zuerst versteckt. David hat zwar diese Sünde begangen, aber er hat sich versteckt. Und dann hat Nathan ihm das deutlich gesagt, dass er eigentlich schuldig geworden ist. Und ich weiß nicht, wie David dann angefangen hat zu grübeln. Weil er kannte ja auch das Gesetz. Er ist im Tempel oft gewesen. Er hat die Tora gelesen. Er wusste, was im Gesetz geschrieben steht. Ich weiß nicht, wie er damit umgegangen ist. Er wusste, es gibt kein Opfer für die Sünde, die ich getan habe. Ich kann Ich kann nichts tun, um diese Sünde zu sühnen. Aber Gott, auf einmal merkt er, Gott vergibt ihm. Er merkt, dass die Schuld, diese Last von ihm genommen wird. Und er schreibt diesen Psalm und sagt, es ist so wunderbar, wenn einem die Sünde vergeben ist. Wenn Gott das nicht anrechnet, was man getan hat. Es ist doch so wunderbar, dass Gott nicht das Gericht über mir ergehen lässt, was ich verdient habe. Und David freut sich. Und wiederum sagt Paulus durch dieses Argument, die Rechtfertigung, die David erlebt hat, war nicht eine Rechtfertigung, die irgendwie durch ein Gesetz gekommen ist, die irgendwie verdient gewesen wäre. Die war vollkommene Gnade. Und jetzt geht es weiter, wir gehen auch weiter. Wir bleiben nicht alleine jetzt bei diesem Thema der Rechtfertigung, aber das ist trotzdem immer noch die Erklärung für dieses Thema. Und Paulus sagt jetzt in Vers 9, gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Eine gute Frage. Jetzt sprach Paulus über Abraham, er sprach über David, beides Leute, die aus dem Alten Testament bekannt sind, beides Leute, auf die die Juden zurückgeblickt haben und gesagt haben, wie damals bei Jesus, Abraham ist unser Vater. Jesus musste ihnen sagen, nein, das stimmt nicht ganz. Und ihnen sagen, dass der Teufel ihr Vater eigentlich ist. Das ist schon heftig gewesen. Aber die haben sich immer wieder berufen auf Abraham. Und jetzt spricht Paulus dieses Argument aus. Und dann kommt sofort die Frage, für wen gilt denn das eigentlich jetzt? Gilt denn diese Seligpreisung für den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Und jetzt macht Paulus ein ganz bestimmtes Argument. Und diese Frage, die ist ja immer wieder bei den Menschen da. Wem gilt das Wort Gottes? Das war die Frage zu Paulus Zeit. Was müssen die Heiden tun, damit sie auch mit in die Gemeinde angerechnet werden können? Müssen sie sich auch beschneiden lassen? Was müssen sie eigentlich tun, um auch in der gleichen Gemeinschaft wie ja, die messianischen Juden, gut, damals hießen sie nun normal Juden, aber die Jesus an Jesus glaubten, wer darf da hineinkommen, diese Gemeinschaft? Und das Interessante ist ja, dass Menschen gerne ausgrenzen. So Elitegrüppchen. Nur für uns, und das fängt schon bei Kindern an, da gibt es dann diese Cliquen, hier und dort. Wir als Clique, die anderen nicht. Wir sind die Besseren, die anderen nicht. Und die Juden haben ja das Gleiche so gedacht. Wir sind Juden, wir sind die Besseren, wir haben die Gesetze. Am Tempel, das habe ich auch schon, glaube ich, mal gesagt, am Tempel oder auf dem Tempelbezirk gab es ja verschiedene Ebenen, nicht Ebenen, sondern verschiedene Bezirke, dann den äußeren Hof und da durften halt viele Menschen draufgehen und dann gab es den Vorhof der Frauen und dann den Vorhof der Männer und dann das Allerheiligste oder das Heilige und Allerheiligste, diese der Tempel selbst dann im Zentrum. Und man hat Ausgrabungen gemacht und man hat Steine gefunden, auf denen geschrieben stand, das Übertreten dieser Mauer ist mit dem Tode bestraft. Und zwar die Mauer zwischen dem Vorhof der Heiden zum Vorhof der Frauen war diese Abgrenzung gemacht. Und für die Heiden hieß es, ihr könnt nicht über diese Mauer gehen. Ihr habt keinen Zutritt in den Tempel. Ihr dürft nicht ins Allerheiligste jemals reinkommen. Gut, das durfte sowieso nur der hohe Priester. Aber selbst Opfern war den Heiden untersagt, weil sie nicht in den Bezirk kommen konnten, wo geopfert wurde. Mit dem Tode wurde das bestraft. Für die Heiden, die Juden haben die Heiden ausgeschlossen. Fürs Heil waren die Heiden, die konnten nicht das Heil erfahren. Und jetzt heißt es hier, für wen ist denn diese Seligpreisung? Die Seligpreisung, dass einem die Sünden vergeben sind. Die Seligpreisung, dass Gott an die Schuld nicht anrechnet. Für wen gilt das? Nur für die Juden, die Beschnittenen, die die Verheißungen hatten? Oder gilt das auch für die Unbeschnittenen? Das war die Frage. Wir grenzen gerne aus. Paulus versucht zu zeigen, Gott ist nicht so. Er grenzt nicht aus. Er sagt nicht, du darfst nicht. Er sagt durch dieses Wort hier, wir sagen, ja, dass dem Abraham, wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er denn nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Das Argument, das Paulus zu ziehen versucht, ist, schaut euch die Geschichte Abrahams an. Ihr kennt sie doch. Wann wurde denn Abraham als gerecht erklärt? Wann hat denn Gott dieses Wort gesagt? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wann war das? War das vor der Beschneidung oder nach der Beschneidung? Und wenn wir dann hineinschauen, wenn ihr lesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Da ist dieses Wort geschrieben. Die Beschneidung kommt in Kapitel 17. Also ein paar Jahre später oder ein paar Kapitel später kommt die Beschneidung herein. Für wen gilt jetzt diese Gerechtfertigung oder diese Rechtfertigung, sagt Paulus? Für wen? Schaut euch die Geschichte doch an. Wann ist diese Verheißung gesprochen worden? Und dann heißt es, die war gesprochen, bevor er beschnitten war. Also für wen gilt jetzt diese Rechtfertigung, diese Seligpreisung? Also Seligpreisung und Rechtfertigung setzt Paulus ja hier auf eine Ebene. Glückselig, sozusagen, das, was Jesus damals in der Seligpreisung in Matthäus Kapitel 5 gesagt hat. Diese Seligpreisung, die sagt er, das ist gleich wie die Rechtfertigung. Die Seligpreisung ist das, dass einem die Sünden vergeben sind. Das ist, was einen glücklich macht. Das ist, was einen besonders macht. Und das gilt nicht nur für die Beschnittenen, das gilt auch für die Unbeschnittenen, weil die Verheißung an Abraham vor seiner Beschneidung gelegen hat. Das ist Paulus Schlussfolgerung. Es gilt nicht nur für die Juden. Das, was die Juden für sich als ihre Verheißung oder was weiß ich machten, das gilt nicht nur für sie. Und das hat auch schon die Bibel immer wieder deutlich gemacht, dass nicht der eigentlich Jude ist, der ja beschnitten ist, sondern der im Herzen beschnitten ist. Das ist das Argument, das auch schon immer wieder gekommen ist. Selbst im Alten Testament sagt Gott das schon, dass nicht diejenigen, die eine Beschneidung äußerlich haben, unbedingt Gottes Volk sind, sondern die im Herzen beschnitten sind, die auch im Herzen Juden sind. Die sind die wirklichen Juden. Nicht alleine ein Akt macht einen zum wahren Juden. Und hier sagt Paulus es deutlich, ja, also diese Rechtfertigung, die gilt nicht nur für die Juden. Und er macht auch deutlich durch diese Verse hier, das haben wir auch schon gelesen, dass diese Rechtfertigung durch Glauben ohne Werke wichtig ist, und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Rechtfertigung aus Glauben ist deswegen auch sehr wichtig und sollte auch immer wieder so betont werden, weil das unterbindet jede Prahlerei. Also das, was Paulus vorher, was ich gelesen hatte, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns rühmen können. Wir können, wenn es nicht Werke sind, uns nicht auf unsere Werke berufen und sagen, das haben wir gut getan. Das geht einfach nicht, weil es gelten nicht die Werke. Es ist nicht das, was wir getan haben, vor Gott ausschlaggebend, sondern die Gnade und der Glaube, die sind ausschlaggebend für Gott und nicht unsere Werke. Und so können wir uns nicht irgendwie selber prahlen oder auf die Schulter hauen. Und das bedeutet auch, dass wir alle die gleiche Grundlage haben. da kann nicht einer sagen, ja, ich habe bessere Werke getan und deswegen bin ich höher als du, du hast so viele schlechte Werke getan. Was soll jemand, der im Knast gewesen ist und dort zu Christus kommt, sagen? Was hat er denn Gutes getan? Er ist, ja, vielleicht hat er ein paar gute Sachen getan, aber irgendwo ist er seinen Weg nach unten gegangen. Er hat sich schuldig gemacht. Und wenn er dann im Gefängnis gelandet ist, dann hat er was verbrochen. Meistens. Also es gibt da einige Ausnahmen. Ich meine, die Leute im Gefängnis selbst, wenn man sie fragt, warum bist du hier, werden sie alle sagen, ich bin vollkommen unschuldig. Es waren ja alles diese bösen Umstände und was weiß ich. Aber letztlich wurden sie verurteilt durch ein in Deutschland sehr mildes Gericht, sehr wohlwollendes Gericht, zu einer Strafe, weil sie was Falsches getan haben. Aber wenn der zum Glauben kommt dort, was soll er sagen? Er hat keine guten Werke zu bringen. Und ich kann vielleicht sagen, ja, ich habe ja schon so vielen Leuten geholfen. Und Paulus sagt, damit alle auf der gleichen Ebene sind, gilt die Rechtfertigung nicht aus Werken, sondern jeder fängt bei Null an. Jeder ist eine Null und muss von Gott gerechtfertigt werden. Und jeder von uns hat den gleichen Stand vor Gott. Nicht, weil ich was Gutes getan habe, habe ich jetzt einen besseren Stand vor Gott. Nein, ich habe den gleichen Stand vor Gott wie mein Bruder. Für mich war es eine Lektion, die ich lernen musste. Vor allen Dingen, wenn man aus einer Gemeinde kommt, die sehr gesetzlich ist und wo es heißt, ja, guck doch mal die anderen Christen an, guck mal, die machen das und das und die hören ja Rockmusik. Und die Frauen tragen nicht Röcke. Das ist ja alles falsch. Wenn man aus einer Gemeinde kommt, dann hat man auch irgendwo dieses Denken, ja, ich komme aus einer besseren Gemeinde. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin doch so viel gehorsamer wie die anderen Menschen. Und ich muss das lernen, dass Gott alle anderen genauso annimmt. Und dann war ich in der Bibelschule. Bei uns hieß es immer, Frauen dürfen sich nicht schminken und so weiter. Und da war eine Frau und sie war geschminkt. Und für mich war das erstmal so Horror. Christ und so stark geschminkt. Ich meine, bei ihr sah man es auch richtig, dass sie sehr stark geschminkt war. Aber dann merkte ich, dass sie eine wirkliche Liebe zu Jesus hat. Dass sie bereit war, das Wort Gottes zu verkündigen, in die Stadt zu gehen und eine Liebe ausstrahlte. Und ich merkte, eigentlich musst du dich schämen. Nicht sie, weil sie sich schminkt, sondern du musst dich schämen, weil du denkst, dass du ein Besserer bist. Und Paulus sagt, das ist ausgeschlossen. Ihr seid auf der gleichen Grundlage. Macht euch nicht besser als andere. Ihr Juden, macht euch nicht besser als die Heiden, nur weil ihr beschnitten worden seid, aber das Gesetz nicht wirklich hält. Ihr könnt euch nicht besser machen. Es ist alles die gleiche Grundlage. Es ist die Rechtfertigung aus Glauben. Und die ist für alle gleich und da spielen Werke keine Rolle. Und dieses gibt Gott alleine die Ehre, wenn wir sagen, alleine Gott ist es, der mich zu dem gemacht, der ich bin. Es ist nicht etwas, was ich getan habe, sondern Gott hat mich gemacht. Und wir sollen uns auch so über das, was Gott an uns getan hat, freuen. Wir sollen immer wieder die Taten Gottes rühmen, weil es ist, Jesus ist zu rühmen, Gott ist zu rühmen, wir haben was zu rühmen. Mann, wenn jemand eine gute Sache verbringt und das Bundesverdienstkreuz kriegt, okay, er hat was Gutes getan. Aber was hat Gott Gutes getan? Wie viel mehr hat Gott Gutes getan? Dass er uns die Sonne jeden Tag schenkt, unverdienterweise, den Regen unverdienterweise auf Gerechte und Ungerechte fällt. Gott beschenkt doch die ganze Menschheit mit so viel. Ich meine, wenn Gott einmal unseren Verdienst anrechnen sollte oder aufgrund unseres Verdiensts richten sollte, man, diese Erde wäre ja schon längst zerstört. Die wäre schon längst nicht mehr da, weil so viel Böses auf dieser Erde geschehen ist. Aber Gott ist so gut. Und das hat David erkannt. Und das versucht Paulus uns hier deutlich zu machen. Leute, rühmt euch nicht über eure Werke, aber rühmt euch des Herrn. Ihr dürft euch des Herrn rühmen. Ihr dürft von ihm groß reden. Rühmen heißt ja groß reden. Rühmen heißt ja sagen das Gute, was Gott getan hat. Und Gott hat so viel Gutes getan. Selbst unsere Erlösung, da hat Gott auch so viel Gutes getan. Und wir dürfen uns des Herrn rühmen. Ja, wem gilt dieses Wort? Jedem, der glaubt. Da gibt es nicht einen Ausschluss. Das gilt jedem, der glaubt. Egal, ob beschnitten oder unbeschnitten. Und das ist das Argument von Paulus hier in Römer 4, Vers 9 und 10. Und dann geht Paulus aber mit dem Argument noch weiter. Und er spricht jetzt von dem weiteren Vers 11. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Die Schlussfolgerung ist jetzt diese: die Beschneidung, die dann gekommen ist, ein paar Kapitel weiter, die ist ein Zeichen von dem, was vorher geschehen ist. Die Beschneidung alleine war nicht die Rechtfertigung, sondern der Glaube war die Rechtfertigung für Abraham. Aber die Beschneidung war das Zeichen, dass Abraham glaubte. Das ist das Argument, das Paulus hier vorbringt. Dieses Zeichen, ich habe so mir ein bisschen darüber Gedanken gemacht, Zeichen, es gibt ja auch bei uns so Zeichen, zum Beispiel die Taufe ist ja auch ein Zeichen. Eigentlich dieser Vers 11 ist ein Vers, auf den sich sehr viele berufen, die die Kindertaufe gut heißen. Der Vers 11. 4, Vers 11. Ja, das Zeichen der Beschneidung. Das Argument ist da in Kolosser. In Kolosser 2, da heißt es, das ist aber jetzt nur so am Rande, Kolosser 2, da, ich glaube Vers 11, ja, Kolosser 2, Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischenden Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Aber was hier so zusammengebracht wird, die Beschneidung des Christus und begraben in der Taufe im nächsten Vers. Und da wird gesagt, ja, die Beschneidung ist ja ein Zeichen, und zwar für die Taufe. Und die Beschneidung ist in Israel immer so am achten Tag nach der Geburt jedes männlichen Kindes gemacht worden. Also muss die Taufe oder kann die Taufe auch bei den Kindern gemacht werden. Das ist so das Argument. Aber damit wird verwechselt, dass Israel einen ganz anderen Bund hatte, als wir ihn haben. Wir leben im neuen Bund. Und in Israel, im alten Bund, da war es trotzdem, dass alle beschnitten waren, waren nicht alle im Herzen beschnitten. Trotzdem, dass ganz Israel bekannt war als das verheißene Volk, gab es dort doch eine Gruppe, die wirklich glaubten, aber viele, die nur mit dem Namen Juden waren. Bei uns Christen ist es, natürlich gibt es bei uns auch Namenschristen, aber der neue Bund ist anders. Im neuen Bund sind diejenigen eigentlich wirklich diejenigen, die im Glauben dazugekommen sind. Nicht durch irgendwie eine ethnische Herkunft ist man etwas, sondern weil man Jesus Christus erkannt hat. Und deswegen kann man nicht ganz das vergleichen. Aber trotzdem wird hier von einem Zeichen gesprochen, ein Zeichen der Beschneidung, ein Zeichen von dem, was geschehen ist. Heute in der Taufe sehen wir es ja auch genauso. Auch die Taufe ist für uns ein Zeichen von dem, was geschehen ist. Die Taufe selbst macht uns nicht selig. Sich alleine taufen zu lassen, rettet uns nicht. Aber die Taufe ist ein Zeichen davon, wenn wirklich die Taufe aufgrund des Glaubens geschieht, wie sie normalerweise geschehen sollte, ist ein Zeichen davon, was in mir schon vorher geschehen ist. Und Paulus sagt, das Zeichen, das Abraham bekommen hat, auch das Abendmahl ist auch ein Zeichen. Das Abendmahl alleine macht uns auch nicht selig. Aber es ist auch ein Zeichen von dem, dass wir mit Christus verbunden sind. Ein Zeichen der Bund des Neuen Testamentes ist das Abendmahl. Ein Zeichen von dem, was Jesus für uns getan hat. Und diese Zeichen sind wichtig. Es ist gut, dass wir das Abendmahl nehmen. Es ist gut, dass wir uns taufen lassen. Und ich möchte auch ermutigen, dass wir wirklich über das Abendmahl nicht einfach so hinweggehen. Ich möchte zum Abendmahl ermutigen, nächsten Sonntag. Abendmahl. Nächsten Sonntagabend um 18 Uhr. Weil es ein Zeichen ist. Zeichen sind gut, weil wir sagen, ja, das ist an mir geschehen. Dieser neue Bund ist an mir geschehen. Ich gehöre dazu. Aber für Paulus in diesem Argument heißt es, aber das Zeichen ist erst nachdem Abraham geglaubt hatte, gekommen. Das Zeichen war nicht ausschlaggebend, sondern der Glaube, der ihm als Rechtfertigung diente, der ist ausschlaggebend. Vorher schon glaubte Abraham. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, weil er glaubte. Und das ist für uns heute genauso. Weil wir glauben, dürfen wir gerechtfertigt sein. Nicht, weil wir etwas getan haben, weil wir glauben. Und das gilt für Juden genauso wie für uns. Und wir lesen hier, damit, der letzte Teil von Vers 11, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Abraham ist ein Beispiel davon, dass wir die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit nicht aus Werken bekommen, sondern aufgrund des Glaubens. Und das geht dann weiter. Und auch ein Vater der Beschnittenen. Also er ist ein Vater der Unbeschnittenen, von uns praktisch, von uns allen, aber auch der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Wir, egal ob Juden oder Heiden, wir gehören alle zusammen, alle, die glauben. Bei den Unbeschnittenen heißt es den Gläubigen, bei den Beschnittenen heißt es auch die Glauben. Wir gehören zusammen, aufgrund des Glaubens. Und der Glaube ist eine Sache, die uns geschenkt worden ist. Wir können Glauben nicht selber produzieren. Wir können uns Sachen einreden, ja, das geht. Aber den Glauben selber können wir nicht produzieren. Der ist ein Geschenk Gottes. Und es ist uns geschenkt, zu glauben. Wir haben ihn gesehen, uns sind die Augen geöffnet worden. Das sind alles Taten, die Gott getan hat. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir dürfen uns des Herrn rühmen, weil Gott so viel getan hat. Es sind alles Taten Gottes. Der Glaube ist ein Geschenk. Gnade, das Wort Gnade, ist Geschenk. Es ist eine unverdiente Güte, die uns zuteil geworden ist. Es ist alles Geschenk. Und Paulus sagt, es ist uns geschenkt worden und wir sind somit zusammen. Wir, die wir gläubig sind, wir gehören zusammen, weil wir durch den Glauben verbunden sind an Jesus Christus. Also nicht den Glauben nur alleine, das ist auch wichtig zu betonen. Ich meine, wir lesen, dass selbst der Teufel glaubt und zittert in Jakobus. Der Glaube alleine ist nicht ausschlaggebend, sondern der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube an unseren Erlöser, die Verbundenheit mit ihm, das Vertrauen auf Jesus Christus, das ist das, was eigentlich vor Gott zählt, dass wir unser Vertrauen auf ihn gelegt haben. Das sagt ja das Wort Glauben eigentlich aus. Und ja, ich lese jetzt noch weiter, ich weiß nicht, ob wir noch viel darüber reden können, aber ich will trotzdem weitergehen. Und Paulus kommt jetzt von der Beschneidung als Argument auf ein weiteres Argument, und zwar auf das Gesetz. Und hier heißt es, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Vers 14. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und die Juden, die beriefen sich ja auf diese zwei Sachen, auf die Beschneidung und auf das Gesetz. Das waren die zwei großen Steckenpferde für die Juden, Gesetz und Beschneidung. Und Paulus sagt in beiden Fällen, nicht das hat wirklich Abraham gerecht gemacht. Oder ihm diese Verheißung zuteil werden lassen, die wir hier lesen, dass er Erbe der Welt sein solle. Und diese Verheißung, die können wir in 1. Mose, Kapitel 18, da können wir sie davon lesen. Kapitel 18, Vers 18. Und hier heißt es, Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Wir haben hier gelesen, dass er Erbe der Welt sein solle. Und hier heißt es, dass alle Völker der Welt durch ihn gesegnet werden sollen. Und das lesen wir dann auch in Kapitel 22. Ich glaube, es ist Vers 15. Nein, auch Vers 18. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das Kapitel 22 ist ja praktisch, nachdem Abraham Isaak opfern sollte und dann diese Glaubenstat auch bis zu dem Punkt getan hat, bis Gott ihn gestoppt hatte. Und es heißt, dass in Abraham alle Völker gesegnet sollen werden. Gott verheißt Abraham, dass er ein Segen für die ganze Erde ist. Und wenn es hier heißt, dass er Erbe der Welt sein sollte oder solle, dann heißt es, dass er ein Segen für die Welt sein sollte. Und diese Verheißung wurde Abraham zuteil. Er sollte ein Segen sein. Er sollte Erbe der Welt sein. Und wir sind ja damit eingeschlossen in Abrahams Verheißung. Das ist das Argument von Paulus. Abraham hat diese Verheißung empfangen, nicht durch das Gesetz, sondern aufgrund der Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, dass er ein Segen für die Welt sein sollte. Wir, und das ist jetzt mein Abschluss, wir sollen auch dieser Segen für die Welt sein. Und das empfangen wir nicht aufgrund von Gesetzen. Das ist eine Sache, die wir tun wollen. Und ich will noch mal ganz, ganz kurz zurückgehen. Ich hatte schon vorher gesagt, die Rechtfertigung für Abraham war der Glaube. Er glaubte, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann empfing er ein Zeichen, die Beschneidung. Und die Beschneidung ist ja praktisch schon wieder von Menschenhand getan worden. Es ist ein Werk. Und in diesem Fall, die Reihenfolge ist hier sehr entscheidend, sehr wichtig. Zuerst kommt die Rechtfertigung durch den Glauben, dann kommt das menschliche Werk, die Beschneidung. Bei uns Christen ist es genauso. Zuerst kommt die Rechtfertigung aus dem Glauben. Und dann folgen die Werke. Ich habe vorher gesagt, wir werden nicht durch die Werke gerechtfertigt. Und das müssen wir uns ganz dick hinter die Ohren schreiben. Wir werden nicht durch die Werke gerechtfertigt. Wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Aber nachdem wir gerechtfertigt geworden sind, dann folgen uns Werke. Und da sind wir dann in Jakobus, der über den Glauben spricht, der durch die Werke zu sehen ist. Und dann ist auch die Verbindung zu sehen zwischen Römer und Jakobus. Die schließen sich nicht aus, die ergänzen sich. Paulus sagt, die Rechtfertigung, die ist alleine aufgrund des Glaubens. Und das ist Gnade Gottes. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und es ist Jesus Christus, der für mich und für dich gestorben ist. Aber nachdem du gerechtfertigt worden bist, da kommen die Werke. Und die Werke, die kommen automatisch, so wie von einem guten Baum die Früchte kommen. Wenn keine Früchte kommen, dann ist was falsch mit dem Baum. Es ist natürlich, dass ein Baum Früchte trägt. Jede Blume, die trägt irgendwie Samen. Die wächst nicht einfach nur so, damit sie schön ist, sondern damit sie sich fortpflanzt. Und so ist es auch der Glaube, der pflanzt sich fort durch die Werke. Und und um nochmal wieder zurückzukommen, wir sollen ein Segen sein. Und wir sind ein Segen, indem wir auch gute Werke tun, sind wir ein Segen dann. Aber es ist nicht aufgrund des Gesetzes, es ist nicht, um uns zu rechtfertigen, sondern damit wir anderen dienen können. Die guten Werke sind dazu da, dass Jesus zu sehen wird in uns, dass Leute zu Jesus gezogen werden, weil sie sehen, Mann, der dient mir, er wäscht mir die Füße, ich habe es nicht verdient, er macht das. Warum macht er das eigentlich? Und wenn du sagst, weil Jesus es durch mich tut, dann werden sie sagen, aha, es ist Jesus. Er ist derjenige, der die Ehre bekommen soll. Aber es sind die guten Werke, die uns folgen, die mit uns sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wieder und wieder darüber so ganz deutlich sind. Unsere Rechtfertigung ist Gottes Geschenk. Aber wir dürfen jetzt für Jesus leben. Wir dürfen Gutes tun. Wir dürfen uns in Jesus rühmen. Wir dürfen immer wieder deutlich machen, wie viel Großes Jesus uns getan hat. Wir dürfen das durch Werke, durch Worte tun, weil er so viel Gutes getan hat. Zuerst die Verheißung, dann die Werke. Und das sollte auch bei uns so sein. Und ich denke, diese Ermutigung ist da. Und wir sind ja hier Christen. Wir wissen, dass wir errettet worden sind aufgrund der Tat, die Jesus für uns getan hat. Aber wir dürfen auch jetzt gute Werke tun. Das ist jetzt eine Sache, die hier nebenbei rauskommt aus diesen Versen. Und das ist mir gerade wieder noch so eingefallen, dass ich das doch noch betonen wollte, dass gute Werke dem Glauben folgen. Jesus, danke, dass du in uns wirkst. Danke, dass du ein gutes Werk an uns angefangen hast. Und du hast es getan, als wir noch ganz weit von dir waren, als wir Sünder waren, als wir gegen dich rebellierten, hast du uns errettet, hast du uns herausgezogen aus dem Schlamm, in dem wir uns befanden. Und du hast uns auf einen starken und guten Grund gestellt. Danke, dass wir auf dir stehen dürfen. Und danke, dass du in uns weiterwirkst, die guten Werke. Und wir bitten dich, dass du doch mehr und mehr das in uns wirkst, dass wir aus Dankbarkeit dir gegenüber dann auch wirken. Danke, dass wir diese Themen hier so sehen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir doch darin stark werden und dass Leute mehr und mehr dich preisen, weil sie die guten Werke in uns sehen. Wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns begleitest, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Und danke, dass wir diese Möglichkeit haben, dein Wort zu lernen und du zu uns redest. Und danke, dass wir auch diese Freiheit hier haben. So segne du uns auch jetzt, wenn wir nach Hause fahren. Und schenke doch, dass wir mehr und mehr darüber nachdenken. Amen.